日本コネクション Japanisches Film Festival Frankfurt am Main.
Herzlich willkommen. Sie hören Schöner Denken. Wir sind auf Nippon Connection Online und wir haben uns heute einen wunderbaren Film angeschaut. Wir haben uns angeschaut Book, Paper, Scissors und haben uns in einer sehr großen Runde im Videochat jetzt danach versammelt. Es sind dabei Johannes von Untersicht, der Alex von den Abspannguckern, Michael von Schneeland, Andrasch, Lukas von Longtake, Jan-Lukas von Compendium des Unbehagens und Katharina und Bettina von Schöner Denken. Hallo ihr Lieben, das ist toll, dass ihr alle dabei seid und wir reden über eine Dokumentation über Nobuyoshi Kikuchi, ein Mann in seinen 70ern, der 30 Jahre lang Bucheinbände gestaltet hat und das bis auf den heutigen Tag mit Papier und Schere und ein kleines bisschen Kleber macht und ja, eine sehr, sehr große Wertschätzung seiner Materialien hat und das Ganze im typisch japanischer Art mit großem Qualitätswillen macht. Ich fand den Film ziemlich melancholisch. Jetzt bin ich aber mal gespannt, wie euch die Dokumentation gefallen hat. Und Micha von Schneeland, du darfst anfangen.
Ich fand den Film ganz toll, muss ich sagen. Ich habe erst mal gedacht, ist der Film überhaupt noch zeitgemäß in einer Zeit, wo immer mehr E-Books verkauft werden und sozusagen die Haptik verloren geht bei diesem Medium. Wie wichtig ist uns eigentlich noch Papier heutzutage, wenn wir nur noch auf Bildschirme gucken von morgens bis abends? Und was kann mir da eigentlich dieser Film noch sagen? Und er hat mich ein bisschen an meine bibliophilste Zeit meines Lebens zurückerinnert. Also als ich so Mitte 20 war, war das vielleicht, wo ich tatsächlich auch Bücher gekauft habe, auch dasselbe Buch in verschiedenen Ausgaben, weil ich dann die Ausgaben so toll fand, weil es da bei irgendwelchen Gedichtbänden und so weiter tolle Einbände gab und vielleicht Erstauflage mal gejagt habe irgendwo in einem Antiquariat und so weiter. Und das hat mich so ein bisschen an diese Zeit zurückerinnert und der Film bringt es einfach gut auf den Punkt, mit was von einer Sorgfalt und was von einer Hingabe dieser Designkünstler, der ja auch erst das Buch liest, um sich auf das Buch einzulassen und daraufhin dann diese Ausgabe gestaltet, ja, wie wichtig dieser ganze Prozess ist, dass ein Buch eben nicht nur aus dem Text, aus reinem Text, aus Worten besteht, sondern dass es eben ein komplett sinnliches Erlebnis ist, was man auch anfasst, wo Papierstärken einen Unterschied machen, wo minimalste Setzungen auf dem Cover eine große Wichtigkeit bekommt. Und ich bin durch mein Bücherregal entlang gegangen und habe mal geguckt, wie viele Bücher gibt es heute eigentlich noch, die mit so einer Sorgfalt gemacht werden. Und naja, das sind nicht so arg viele.
Und es waren eben auch immer hochwertige Bücher, die er da gemacht hat. Also auch inhaltlich immer Belletristik oder Gedichtbände und immer was Besonderes.
Und natürlich auch Hardcover, ne? Muss man auch nochmal dazu sagen. Also die Erstausgaben sozusagen, die rausgekommen sind. Aber das war schon nochmal eine andere Welt des Buches wie das, was sie uns heute auf Amazon begegnet.
Ich würde gerne mal wissen, wie Katharina das empfunden hat. Katharina, du bist selbst Gestalterin und Künstlerin und hast auch schon viel mit Papier und allen möglichen Materialien gearbeitet. Erzähl, wie du das empfunden hast.
Also mir haben auch die Stellen, wo es um die Materialien ging, ganz gut gefallen. Ich hatte den Eindruck, dass das auch die einzig lebendigen Stellen in dem Film waren. Ich fand den Film zermürbend, traurig, über weite Strecken auch langweilig. Ich finde es irgendwie auch erschütternd. Die Regisseurin hat ja im End uns erzählt, dass sie den Künstler oder den Einbandgestalter 3 Jahre lang begleitet hat. Und ich bin jetzt wirklich erschüttert, dass man in 3 Jahren so wenig verschiedene Motive zu so einer Person findet. Ich fand seine Umgebung im Atelier völlig uninspiriert. Ich fand ihn als Person völlig uninspiriert. Ich fand, wenn man ihn hantieren hat sehen an seinem Tisch, fand ich das alles irgendwie zwischen gelangweilter Routine und ja, auch so ein bisschen. Bettina hat vorhin schon in unserem kleinen Vorgespräch gesagt, er war dir einfach nicht sympathisch. Das spielt sicher eine Rolle. Ich fand ihn ambitioned und ja, mag sein, dass ich jetzt vielleicht einfach in Unkenntnis von japanischer Kalligrafie oder japanischer Gestaltung das nicht genug wertschätze, was solche Rückungen von 0,3 Millimetern, die er da seiner Assistentin zuruft, für maximale Auswirkungen auf die Gesamtgestaltung haben. Aber letztendlich war das für mich einfach nicht, ich beobachte jemanden bei einem kreativen Prozess, sondern es war ein müder, alter, weiser Mann, der irgendwie findet, nur er kann's, der seine Schüler in, finde ich, völlig unangemessener Weise kritisiert. Also ja, ich habe zwei massive Einwände. Der eine ist, glaube ich, tatsächlich die Person, mit dem ich mich eigentlich nicht 90 Minuten hätte beschäftigen wollen. Und das andere ist die sehr konventionelle Machart, die mich jetzt auch nicht quasi reingezogen hat.
Vielen Dank. Ich finde das super interessant, weil der Künstler, glaube ich, in dieser Dokumentation, wenn er selbst zu Wort kam, eigentlich versucht, drumherum zu reden, dass es einen massiven Generationenkonflikt gibt und dass seine Melancholie, glaube ich, auch daher kommt, dass er spürt, dass er seinen Zenit vielleicht auch überschritten hat und dass das, was er macht, zwar wunderschön ist, aber halt auch sehr altmodisch ist. Als spätestens als ich seinen Auszubildenden gesehen habe, hatte ich schon den Eindruck, der Generationenwechsel findet da nicht statt. Und ich habe mir auch überlegt, ob die Melancholie von der Abwesenheit von Familie und Privatleben und so kam. Also das Privateste, was wir mitbekommen haben, sind die Besuche in dem Café, das es so lange gibt, so lange er als Selbstständiger arbeitet. Aber das finde ich einen ganz interessanten Blick drauf. Jan Lukas würde ich gerne mal fragen, wie du das siehst.
Ja, also ich sitze hier wirklich auf glühenden Kohlen und ich bin sehr froh, dass ihr überhaupt diese doch etwas unkonventionelle, vom Thema her unkonventionelle Doku euch ausgewählt habt. Bin auch direkt mal durch mein Bücherregal gegangen und habe gleich noch ein paar Sachen dazu zu sagen. Ja, ich möchte direkt daran anknüpfen. Das ist wahnsinnig spannend, dieser alte Mann, den man sehr oft auch im japanischen Film kennt, was letztens auf der Nippon Connection lief, war Mori, The Artist's Habitat, über den Künstler Mori Kumagai, der ja auch nur sein ganzes Leben dann in diesem künstlerischen Handwerk, für Japaner ist es, glaube ich, eher ein Handwerksbegriff, den sie haben, als ein Kreativer. Und sich dann nur in diesem Feld, in diesem minimalen Radius von ein paar Meter ihr ganzes Leben lang bewegen. Und ich bin mir zu 100% sicher, dass wir in dieser Dokumentation 90% zumindest seines Erwachsenenlebens gesehen haben. Dass da nichts in diesen 3 Jahren ist, was er uns verheimlicht hat. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und dass er unsympathisch rüberkommt, also meine schlimmste Stelle war, als er dann darüber dieses Papier verglichen hat mit der Haut der Geliebten. Dass das so, das war, glaube ich, das Sexuellste, was in seinem ganzen Leben davon sich gegangen ist. Um es jetzt mal böse zu sagen, ich glaube, da nicken alle. Ich fand die Dokumentation sehr dezent, sehr, sehr angenehm gemacht. Für mich als Buchliebhaber war es absoluter Genuss. Das war, wir werden im japanischen Kino mit Foodporn zugeschüttet in jedem verdammten Film. Ich will die Buchläden sehen und die Cafés und die Bücher. Und deswegen bin ich da voll zufrieden gewesen. Die Fragen waren sehr dezent von der Regisseurin. Ich fand das super, wie sie dann bei Minute 67 oder so fragt, warum braucht man überhaupt Buchcover oder kann man doch auch lassen, nicht? Und ich habe mich gefragt, interessiert sie sich überhaupt für das Thema, das sie da betreut, aus eigener Motivation? Ich will noch kurz zum Schluss ein bisschen Hintergrund geben, weil wenn wir hier über japanische Bücher reden, ich weiß nicht, ob allen klar ist, die zuhören, was sie sich da vorstellen müssen. Also das bekannteste Format, was auch am Anfang gezeigt wird, was nicht das Thema des Films ist, sind diese Bunko, diese Taschenbücher. Ich glaube, das hier ist auch ein Verlag, Zuhörer können es natürlich nicht sehen, ein Verlag, für den er gearbeitet hat, Oe Ken Sabudo, Literaturnobelpreisträger, zeigt uns auch schon ziemlich, wohin die Reise geht. Also eher sehr verkopfte Literatur, Philosophie, Gedichtbücher. Das ist nichts, was man so zur Unterhaltung liest. Die gibt's. Viele von diesen Hardcover-Büchern, sehr aufwendig designt sind, sehr dezent auch, haben einen Pappumschlag, was bei uns vielleicht nicht mehr so gang und gäbe ist. Und was im japanischen Markt sehr eigentümlich ist, ist der Obi. Das heißt, man hat neben dem Cover, dem Slipcover oder dem Umschlag, noch einen zusätzlichen kleineren Umschlag, der unten, also wie ein Gürtel oder wie beim Kimono, das kommt vom Kimono, der Obi, der halt dieses Kimono, die Stoffe zusammenhält quasi, der, wie man hier sieht, da ist meistens dann eine Person drauf, die das Buch empfiehlt oder warum man das kaufen soll. Was aus kommerziellen Gründen ist, ganz klar. Und wenn man sich so durch so einen japanischen Buchladen geht, diese Obis waren früher so ein Alleinstellungsmerkmal. Also, dass man sieht, das ist jetzt was ganz Besonderes, was von einer sehr wichtigen Person empfohlen wird. Und das ist auf jedem einzelnen Buch. Also, wir bekommen hier einen Einblick in einen sehr speziellen, sehr verkopften, von der Kritik und der Philosophie hauptsächlich angezielten und verarbeiteten und konsumierten Teil der japanischen Buchszene. Das nur zum Hintergrund. Und ja, ich kann verstehen, dass man Probleme mit der Person hat. Ich fand es trotzdem als Buchliebhaber ganz toll, diese ganzen Werke, diese Ausschnitte, dieser 10.000 Bände zu sehen. Ja, also bin voll und ganz zufrieden. Hab bekommen, was ich wollte.
Das frage ich jetzt auch mal den Lukas. Hast du auch bekommen, was du wolltest?
Ich denke schon. Ich glaube ja, eines der größten Vergnügen, das das Kino so zu bieten hat, ist, Experten und Expertinnen bei der Arbeit zuzusehen. Und ob das jetzt Safecracker, die irgendwie einen großen Heistplan sind, oder eben so ein Buchdesigner, ist da eigentlich eher unerheblich. Ich mag, dass dieser Film in der Wahl der Mittel so minimalistisch ist, wie er das eben auch ist, dass er sich in dieser Einfachheit ihm so ein bisschen angleicht und wirklich bei der Arbeit beobachtet, also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes über die Schulter schaut und dabei gleichzeitig auch so Raum für Kontemplation lässt. Und damit eben nicht nur so ganz beim Reportage- oder Doku-Format bleibt, sondern auch so etwas filmischere Momente abliefert. Also zum Beispiel, wenn wir mit ihm eine Platte hören und dann auf einmal die Kamera und diese ganze Stimmung so wegdriftet vom ursprünglichen Motiv und so abfährt, was er um sich herum so gesammelt hat, also wie seine Welt aufgebaut ist und dann so rausgeht aufs Meer. Und ich finde, da bekommt das durchaus eine filmische Qualität. Ich glaube, die melancholische Stimmung klang hier schon an. Es geht halt auch in Teilen darum, dass wir hier die letzten Ausläufe einer spezifischen Kulturtechnik sehen, die wahrscheinlich bald verschwinden wird, und auch ein bestimmter Typus von Mensch, den man nicht mögen muss, aber dessen Verlust dann doch vielleicht in irgendeiner Form einen Verlust darstellt. Also ich glaube, wenn man das so philosophisch angeht, ist das ja wirklich hier so eine Vita contemplativa Figur, die halt sich diesem Viva Activa, allem nach draußen Strebenden, irgendwie so total verweigert. Also ich meine, klar, Hannah Arendt hätte schlechte Laune, aber was weiß ich, Byung-Chul Han wäre begeistert, da kann man halt drüber diskutieren. Und ich finde viele von diesen philosophischen Fragen, die um seine Arbeit drum entstehen, ziemlich interessant. Hätte ich mir eigentlich noch ein bisschen mehr gewünscht. Mehr über die Frage so, was treibt ihn an und was ist auch das Spezifische an ihm? Ich mag, dass die Doku ihn nicht so mit Lob überhäuft. Dokus über eine einzelne Person, auch gerade über berühmte Menschen, können dazu neigen, so Heroisierungen zu werden, also wirklich so Heiligsprechungen. Ich finde, das findet hier nicht unbedingt statt. Also man versteht schon, dass er gut ist in dem, was er tut, dass er Erfolg hat, aber er wird jetzt nicht endlos in den Himmel gelobt. Und ich hätte gern mehr von ihm verstanden, und ich glaube, man hätte vielleicht noch ein bisschen weitergehen können darin, seinen spezifischen Ansatz, seine ästhetischen Vorstellungen in der filmischen Form so ein bisschen zu reproduzieren, um ihm auch damit halt, um den Film näher an seine Arbeit anzugleichen, wie seine Bücher an den Text. Aber ich war trotzdem durchaus sehr angetan.
Aber sehr vielseitig fand ich das ja nicht. Ich erinnerte mich daran, dass ich oft von den Bucheinbänden von Heinz Edelmann oder von Ticher oder von anderen Leuten, die grafisch gearbeitet haben, total begeistert waren, dass es da ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten gab. Ich bin ja auch Kunde der Büchergilde Gutenberg, kleiner Werbeblock hier, wo man sich auch immer sehr viel Gedanken macht um die Bucheinbände immer noch, und die immer noch im Rahmen des Möglichen auch sehr schön gestaltet sind. Die sind aber halt nicht nur typografisch, auch wenn es die japanische Sprache und die Schrift mit den Hiragana und Katakana und Kanji und so weiter dafür auch anbietet. Aber was mir aufgefallen ist, mehr als der Tango auf dem alten Grammophon, mehr Rock'n'Roll ist in dem Leben, glaube ich, nicht gewesen, sozusagen. Das, ich glaube, da ist tatsächlich nicht mehr dabei. Alexander, jetzt will ich wissen, wie du ihn gefunden hast.
Mir hat die Doku super gefallen, was Lukas schon gemeint hat, also so dieses simplistische im Buchdesign kommt dann auch in der Doku rüber. Also die Doku hat halt, also für mich stilistisch halt wunderbar zur Doku, die Doku hat wunderbar zu den Buchcovern für mich gepasst. Ich fand es sehr, sehr faszinierend wirklich, wie halt dieser Prozess stattfindet und auch einfach, wie diese Buchcover natürlich sehr anders gestaltet sind als Buchcover im Westen, wo man halt ganz oft halt irgendwie einfach ein Bild hat oder ein Foto oder sowas und wo halt unglaublich viel einfach nur die reine Kalligrafie ist und wo man ja aus den Kanji ja tausende von Möglichkeiten hat, um dieses Cover zu gestalten. Mein Gott, die paar Buchstaben, die wir haben und die paar Fonts, das ist ja schon sehr einschränkend. Und wenn man sich das anschaut, dann ist das schon ein ziemliches Aha-Erlebnis, was man mit dem Cover machen kann. Und mir hat das halt auch wirklich gefallen, dass es eine Doku ist über jemanden, der halt jahrelang schon eine erfolgreiche Karriere hat und wo ich nicht erstmal 20 Talking Heads Shots sehen muss, wo jeder sagt, boah, ist der Typ geil, boah, ist der Typ super, boah, ist der Typ geil, boah, ist der Typ klasse. Sondern dass die Doku relativ klein ist. Also es sind ja wirklich relativ wenige Leute, die zu Wort kommen, die auch ein bisschen was zu tun haben, also mal durch ein Buch blättern oder irgendwas machen. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, ich werde immer nur von irgendwie einem Talking Head zum nächsten dahin geswitcht und das war es halt dann wieder. Ich fand die auch wirklich technisch sehr schön. Also ich habe ja auch auf der Nippon Connection viele Dokus gesehen, die wesentlich amateurhafter sind, aber ich hatte das Gefühl, die hatte da wirklich das schön im Griff, wie man das inszeniert, was man macht, welche Möglichkeiten man hat, auch wie man reingeführt wird. Und ich fand ja zum Beispiel diese Sequenz, wo seine Bücher vorgestellt waren, einfach auch so angenehm, wo die Musik schön aufspielt. Und man sieht halt wirklich einen schönen Shot von dem Buchcover nach dem anderen. Und ich hätte fast gesagt, wie sich das so entwickelt hat, obwohl die Bücher eigentlich schon immer noch teilweise sehr, sehr ähnlich sehen. Ja. Ich habe das Gefühl, er ist ja noch einfacher geworden im Alter. Und was ich sehr schön fand, war natürlich halt diesen Alt-Jung-Konflikt, wo man ihn hat. Dann hat man seine Assistentin, die vielleicht minimal jünger ist als er, die dann schon mal einen Mac benutzt. Und dann hat man dann seinen Assistenten, der sich dann vor seinen Mac hinsetzt und sagt, ja, ich klicke da so rum und schaue, dass das da irgendwie passt. Und wir haben halt diesen alten Hammel, der halt alles noch wirklich mit irgendwie Papier macht. Und also in diesem einen Haus, das er hat, steht ja auch noch ein Computer rum, aber an dem eigentlich kaum sieht, wie er jemals einen Computer nutzt. Ich fand das sehr angenehm. Und ich schaue Leuten gern zu, die ihre Arbeit machen. Und ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass die Doku jetzt irgendwie einen flashy Schmarrn versucht hat, um mich davon abzulenken. Von daher, ich war da so in Trance richtig und habe mir das schön angeschaut. Ich fand die Doku sehr gut.
Okay. Johannes.
Ja, um da vielleicht mal anzugreifen, es ging ja jetzt bisher sehr viel eben direkt um eben die Person, um die es hier in der Doku geht, um den Künstler selbst. Tatsächlich habe ich, muss ich sagen, während des Schauens tatsächlich mehr ein Auge so direkt auf die Kunst selbst gehabt, also diesen Prozess und auf eben das Material, weil das halt auch so das ist, was einem, beziehungsweise wo ich das Gefühl hatte, dass es mir in der ersten Szene sehr an die Hand gegeben wird, wo ihr ihn ja sehen, wie er dieses Papier faltet und so weiter. Und wir hören es auch, wir haben eben, also wir hören wirklich, wie dieses Material funktioniert und so weiter. Und da war dann eben mehr mein Augenwerk durchweg. Und das waren eben auch die Momente, die mir dann durchweg tatsächlich meistens ganz gut gefallen haben, wo es eben darauf eben zurückging, auf diesen Herstellungsvorgang und so weiter. Und tatsächlich muss ich sagen, dass ich dem gegenüber dann eben, wo man halt eben sieht, dass es eben halt auch schon Arbeit ist, dass da etwas hintersteckt, dass ich dem gegenüber tatsächlich diese dann doch sehr simplistische Präsentation eben dann der fertigen Bücher mit, guck mal hier, wie fein das alles gearbeitet ist, das fand ich eben immer so ein bisschen angeberisch, weiß ich nicht, und ich finde, das hat irgendwie so ein bisschen diese, keine Ahnung, das hat für mich irgendwie in so einem Kontrast gestanden. Und ich muss sagen, also so generell würde ich tatsächlich diesen Film, weil das ja eben auch schon angesprochen wurde, dass der Künstler eben immer wieder in ein Café geht, das ist irgendwie so ein bisschen ein Kulturcafé-Film, würde ich vielleicht an der Stelle sagen. Weiß ich nicht, wie ihr das wahrgenommen habt.
Ja. Bettina, bitte.
Also ich teile eure Freude, da jemanden beim Arbeiten zuzusehen. Das ging mir schon auch so. Aber ich fand es schon auch ein bisschen bedrückend, so zu sehen, diese Generationenkonflikt und hab mir Gedanken drüber gemacht, ja, also ist das jetzt so eine japanische Art, also dass das alles so zurückhaltend geht und man immer nur so in kleinen Andeutungen spricht. Und ich fand das schon eigentlich auch, also mich hat es ein bisschen wütend gemacht, so diese Art, seine Schüler abzukanzeln und dieses Gespräch, was ihr vorhin schon erwähnt habt mit dieser wie die Haut der Geliebten und so, also wo er sich mit dem Verleger trifft und du das Gefühl hast, ja, die machen ja jetzt so ein bisschen Altmännerwitze, leicht anzüglich und so, also mich hat das jetzt ein bisschen abgestoßen, diese Form der Gesellschaft, wo die alten Männer zwar irgendwie melancholisch sind, weil sie wissen, demnächst, ja, war es das mit ihnen, aber die immer noch versuchen, sozusagen die Gewalt in der Hand zu behalten und sich zu sagen, dass sie die Größten sind, ja, fand ich jetzt ein bisschen schwierig oder hat mich jetzt als Frau genervt.
Kann ich sehr gut nachvollziehen, weil dieses Gespräch über, das ist wie die Haut von Marguerite Duras mit 41, da fand ich auch, da war schon so die Fremdscham erreicht. Das ist dann auch mir aufgefallen. Aber tatsächlich ist es schon eine Perspektive, die wir sonst so übersehen würden, vor abgelenkt von der Schönheit dieser Bücher. Ich habe das mit meiner Frau geguckt und meine Frau meinte irgendwann, Privatleben hat der auch keins, oder? Sonst passiert bei dem nicht viel. Und ja, es ist dann schon, gibt einen Grund, warum man dann sich auf die Bücher konzentriert, weil er lenkt da nicht so wahnsinnig viel davon ab. Und wenn, dann kann er auch unangenehm aufstoßen. Also das Gespräch mit dem jungen Kollegen, der da diesen tollen Gürteleinband so schlangenartig um das Buch gemacht hat, da wäre ich als junger Auszubildender danach auch gegangen. Ja, also da hätte ich den Generationenkonflikt eskalieren lassen.
Also ich habe auch nur gedacht, so, ich dachte, als Japaner ist man, sagt man alles verblümt und so, und da bin ich echt ein bisschen vom Stuhl gefallen, weil das fand ich sehr unverblümt und okay, die Experten schütteln den Kopf, dann ist es mein fehlendes Verständnis über japanische Kultur. Das kann sein. Ich möchte noch eine Sache hinzufügen, die ich kurios fand. Sein Büro, wo das Fenster so tief war, hat mich einfach immer an Being John Malkovich erinnert und an dieses geschrumpfte kleine Zwischenstockwerk. So, ich fand, das stand schon auch irgendwie ein bisschen dafür, als würde das in so einem skurrilen Zwischenstockwerk stattfinden, für mich jetzt.
Dann will ich noch mal ganz kurz den Jan Lukas noch mal direkt die Chance geben, darauf zu reagieren, bevor ich an Andrasch weitergebe.
Nein, wir kennen das ja von Leuten wie Miyazaki Hayao, und in der Vernichtung der Kritik war er da nicht viel netter mit seinem Schüler. Also das ist ein alter Mann, also Meister auf seinem Gebiet, in der Geschlechterhierarchie, in der gesellschaftlichen Hierarchie oben, der kann sich alles erlauben. Der kann, und sein Schüler kann keine Widerworte geben. Der kann das machen, aber dann ist Tschüss. Also da sich gegen aufzubegehren, ist nicht so einfach, wie wir würden einfach sagen, komm Alter, ich gehe jetzt. Aber so einfach ist es nicht. Und er kann sich wirklich alles erlauben da. Ja, so ist es leider.
So ist die Struktur. Okay. Andrasch.
Also ich habe den Film von der Thematik her auch interessant gefunden. Ich mag genauso wie halt die anderen Kollegen hier wirklich Profis auf über den Schulter zu gucken und irgendwas Neues zu erlernen. Gerade auch von diesen Thematik, was für mich überhaupt nicht bekannt war. Also von der Thematik her fand ich den Film sehr gut. Ich war begeistert. Allerdings von der filmischen Seite, da muss ich lieber mit den Kolleginnen einig sein. Ich fand der Film so ein ziemlich langweiliger, also ich weiß es nicht, irgendwie, entweder war es nicht so tief reingegangen oder der Schnitt war einfach zu lange gehalten, also manchmal habe ich wirklich den Fokus verloren Und das fand ich auch interessant, weil in den letzten Jahren, da habe ich einige wirklich ganz, ganz gute Dokumentationen gesehen, die wirklich die absoluten Highlights meines Jahres waren. Gerade zu diesem Thema kann ich drei gute Filme erwähnen, was für mich runder waren in einen Gesichtspunkt oder andere. Zwei Dokumentationen, Score, a Film Music Documentary oder Making Waves, The Art of Cinematic Sound. Beide waren hervorragende Dokus über Leute, die halt deren Arbeit ausüben. Und gerade diesen Thematik, wie kann man ein ganz, ganz langweiliges Job ganz, ganz spannend vorstellen, da kann ich The Great Passage empfehlen, was halt Leute folgt, die halt ein Wörterbuch zusammenstellen, 15 Jahre lang. Und der Film, der war super spannend gemacht, trotz der sehr, sehr mageren Thematik.
Okay, du meinst, hier war noch Luft nach oben in der Dramaturgie?
Ja, ich denke schon. Also entweder vielleicht mehr Fragen stellen, mehr Aspekte noch einziehen oder ein bisschen kürzen oder irgendwie anders gestalten. Mhm. Von meiner Seite.
Ich fand ja das ganz toll, als auf einem Cover der Preis vorne drauf war. Also es ging, was ich am spannendsten fand, war eigentlich diese Idee, den Buchladen zu hacken, zu hijacken und da mit diesem Design zu spielen und da was quasi zu installieren, was da eigentlich nicht sein sollte. Das fand ich spannende Ideen, die man noch, wo ich mehr gesehen hätte gern von.
Mir haben eigentlich fast alle Designs gefallen, die er da vorgeführt hat. Aber je mehr ich gesehen habe, desto mehr hatte ich den Eindruck, dass er sich nicht mehr neu erfindet und der Jüngere ja irgendwann ja so mal den Mut zusammennimmt und in die Kamera sagt, dass wenn die Zukunft des Unternehmens ein bisschen davon abhängt, vielleicht die verrückteren Sachen auszuprobieren, die die Kundschaft möchte. Und das war ja eine sehr höfliche Formulierung für: Mein Chef macht seinen Stiefel weiter, so schön wie der Stiefel ist, bleibt aber dabei. Obwohl ich sagen muss, diese dreibändige Ausgabe, die sah ja aus, als hätte sie gar kein Design, weil sie so perfekt gestaltet war. Also das muss man ihm dann auch lassen, ob man ihn dann mag oder nicht. Am Ende sah dieses dreibändige Ding, das sah einfach absolut großartig aus.
Ich glaube aber auch, diese Designs, die er macht, sind halt auch für bestimmte Bücher, für eine bestimmte Leserschaft. Und wenn du jetzt irgendeinen jungen, hippen Roman hast oder so, dann lädst du ihn nicht dann dazu ein, dir dein Buchcover zu gestalten. Also das ist ja dann auch so. Also dann hat ja sein Assistent, kann ja dann diese anderen Sachen auch designen oder jemand anders. Der wird für bestimmte Sachen geholt. Also auch wenn man sich das anschaut, was die Verlage machen und oh, wir machen Gedichte und wir haben religiöse Themen und sonst irgendwas. Okay, dann nimmt man halt ihn. Aber nicht, was weiß ich, jetzt irgend so ein kleiner Verlag, der jetzt irgendwie feministische Themen raushaut oder Poproman oder irgendwas, der wäre ja da nie am Start für sowas. Also von daher.
Das ist ja auch bei uns hier in Deutschland so, dass so aufwendige Produktionen mit Schuber und mit aufwendigen Einband und noch einer zusätzlichen Banderole, dass das meistens kleine Editionen sind für ein ganz spezielles Publikum, wo man weiß, dass die auch das Geld dafür ausgeben. Das ist dann auch bei uns Lyrik oder irgendwelche illustrierten Geschichten. Also und es gibt natürlich auch viele Sachen, die sind jetzt für die Inselbibliothek nicht geeignet. Und so wird es in Japan auch sein, dass je nach Genre die Verlage auch unterschiedliche Aufwände betreiben und unterschiedliche Gestalter dann beauftragen. Mhm.
Ja, also was mir tatsächlich ein bisschen gefehlt hat, ich gebe mal ein Beispiel, dass die Ideen auch stark voneinander abweichen. Ich halte jetzt mal in die Kamera Der Tyrann von Stephen Greenblatt. Und die Idee war, das ist ein schwarz-rotes Rautenkaro. Und die allermeisten von uns erinnern sich daran, dass das die Hofnarren, die es beim Tyrann auch immer gab, getragen hat. Und dieser Subtext läuft bei uns im Kopf, wenn wir dann dieses Buchcover haben. Das ist von der Typografie nicht auf dem Niveau, das wir jetzt bei Kikuchi gesehen haben. Aber die Idee hat mich dazu gebracht, dass ich sofort hingehen musste und mir das Buch genau anschauen musste, mit dem Ergebnis, dass ich dann natürlich auch gekauft habe. Und das hat mir am Ende so ein bisschen gefehlt, dass das zwar extrem schön und extrem Perfektion war, aber dass es halt auch eine gewisse Eintönigkeit.
Ja, wobei das natürlich auch was ist, was der Film leider nicht kann, uns diese Haptik noch vorführen. Ne? Ich denke, das Papier ist ja ein wunderbares Material und gerade dieses Glaspapier, um das es da beim Ende vom Film geht, dieses Semitransparente, was diese extrem schimmernde Oberfläche hat, das fasst sich sicher ganz wunderbar an. Das konnten wir jetzt halt nur sehen.
Aber da gibt sich die Nanako Hirose wahnsinnig Mühe, finde ich. Und das gelingt ja oft auch, dass man so fast, wie so gut, wie es irgendwie geht. Also ich meine, ich kenne diese Papiere zum Teil, weil ich hatte in einem früheren Leben ja mal einen Verlag. Und dann, wenn man sie sieht, dann erinnert man sich noch, wie sich da die verschiedenen Sachen angefühlt hat. Aber sie gibt sich da tierisch viel Mühe. Selbst im Abspann hat sie dann bei jedem neuen Kapitel der Namen ist ein anderes Papier erkennbar hinten dran. Also ich finde, das macht sie dann toll.
Der Abspann hat uns beiden auch sehr gefallen.
Man muss ja auch sagen, Jan Lukas hat ja vorhin die Frage in den Raum geworfen, oder ich weiß es nicht mehr, wer es war, ob hier denn irgendwie eine Form von persönlicher Beziehung besteht. Und man findet, wenn man ein bisschen nach der Regisseurin sucht, auch die Tatsache heraus, dass ihr Vater tatsächlich selber Bücher designt hat. Und ich nehme an, dass da auch schon einfach vorher ein Einblick in diese Welt bestand. Und also ich möchte da jetzt auch nicht irgendwie spekulieren oder so, aber das wahrscheinlich auch eine gewisse Ähnlichkeit oder eine Verbindung für sie als jemand, der da inszeniert, zwischen ihrem Vater und dieser Figur besteht. Also da möchte ich nicht spekulieren, aber ich glaube, dass das sorgt für das Interesse des Ganzen. Und eines würde ich vielleicht noch anmerken, was ich ganz interessant finde. Es geht ja, wenn wir ihn als Künstler betrachten, vor allen Dingen auch um seine Erfahrungen mit diesem einen Buch von Maurice Blanchot, das er irgendwann in der Jugend gelesen hat, das so abgründige Strudel als Bilddesign hat. Und ich finde, das ist irgendwie auch etwas, das sich dann in den ganzen Film zieht, diese melancholische Stimmung. Maurice Blanchot, ja auch jemand, der wahnsinnig viel über Einsamkeit geschrieben hat, wahnsinnig verstörende, komplexe Romane, in denen es dann auch irgendwie um das Desaster als Konzept sehr stark ging. Und ich glaube, das so als Grundton, also man hat immer das Gefühl, so dieses eine Buch, diese Spirale, das ist dann auch etwas, das sein Leben irgendwie prägt. So dieses zu einem Punkt, zum Mittel und irgendwie in so in das Nichts gesogen werden. Das ist ja, was sich in dieser Kunst, wenn man die Bücher so nennen will, dann durchaus auch ausdrückt, dass am Ende fast nichts mehr da ist. Und das schien mir schon interessant, so auch als etwas, das irgendwie im Hintergrund oder in der Mitte dieses Films mitschwingt. Sehr interessant.
Ist euch aufgefallen, am Anfang sehen wir diesen perfekt maschinellen Buchproduktionsprozess, so alles automatisch abläuft und am Ende falten sie von Hand die Buchcover. Ich finde, das ist ein sehr schöner Rahmen für den Stand dieser Person in der Gesellschaft und den Stand Japans auch irgendwo in der japanischen Gesellschaft. Also hat Trauma bei mir ausgelöst. Ich habe selbst bei einem Antiquariat gearbeitet in Japan und alles von Hand schön falten. So ist es.
Aber die Druckmaschinen, die wir da sehen, die werden, glaube ich, auch in vielen modernen Druckereien nicht mehr eingesetzt. Die kannte ich auch schon vor über 30 Jahren schon. Ich glaube, da sind die auch schon deutlich mit größeren, anderen, schnelleren Maschinen für die Taschenbücher etc. unterwegs. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben. Wir müssen zum Ende kommen. Ich fand's super, dass wir ein bisschen Eindruck geben konnten davon, welche unterschiedlichen Aspekte dieses Künstlerporträt hat, von der Schönheit der Bücher und von dem Genießen dieser fantastischen Produkte bis über die Grenzen dieses Künstlerlebens sozusagen, die wir da auch sehen. Und die Frage, wie sehr einem der Mann dann am Ende noch sympathisch oder nicht sympathisch ist, fand ich aber toll, dass wir ganz viele unterschiedliche Perspektiven hatten. Ihr Lieben, ich sage euch vielen, vielen Dank. Wir haben noch ein paar schöne Filme in den nächsten Tagen, kommt wieder dazu. Und dieser Podcast, Lukas, steht natürlich unter
Creative Commons.
Vielen herzlichen Dank. Ich danke euch allen. Ciao.
Bye, bye.
Ciao.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss. Tschüss.
Nippon Connection. Japanisches Filmfestival. Frankfurt am Main.